Durch die Woche begleitet uns ein Wort aus Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Wir hören, ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust. Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Worte aus Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Wir beten. Gott, wir beten zu dir, weil wir sicher sind, dass du dein Ohr zu uns neigst. Deshalb werden wir dich immer wieder anrufen, flehend, dankend oder auch wortlos, weil wir darauf vertrauen können, dass du uns auch ohne Worte verstehst. Wir danken für diesen Morgen und diesen Gottesdienst. Wir danken für die Freiheit, in der wir leben. Wir danken für unsere Gemeinde und die Gemeinschaft, die wir in ihr erfahren. Wir denken zugleich an alle, die keinen Grund zum Danken finden. Zeig du gerade ihnen, dass sie bei dir und durch dich Geborgenheit und neue Hoffnung finden können. Segne diesen Gottesdienst und unsere Gemeinschaft. Segne unser Musizieren und Beten. Segne unser Reden und Hören. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für den heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis ist ein Abschnitt aus dem Epheserbrief vorgeschlagen. Ich lese aus dem 4. Kapitel die Verse 22 bis 32. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Gemeinde, haben wir da eben eine Moralpredigt gehört, in der den Empfängern des Epheserbriefes, aber auch uns einmal mächtig ins Gewissen geredet wird? Soll denen und uns deutlich gemacht werden, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, dass wir alle unser Leben mehr oder weniger radikal ändern müssen oder sollen? Oder ist das ein Mutmachtext, der uns aufzeigt, dass wir zwar alle nicht so sind, wie wir gern sein möchten, dass wir deswegen aber nicht verloren oder gar verdammt sind? Es gibt sichere Wege, dem bisher verpassten Ziel ein wenig näher zu kommen. Und diese Wege werden uns hier aufgezeigt. Sicher scheint mir, dass der Mensch von Anfang an anders war, als er vielleicht sein sollte. Vor allem auch anders, als er sein wollte. Anders, als Gott es sich vorgestellt hatte. Die ersten beiden alten Menschen siedelte er im Paradies an und musste sie vertreiben, weil sie die wenigen einfachen Regeln, so etwas wie die Hausordnung des Paradieses, nicht einhalten konnten oder wollten. In der Folgezeit wuchs sein Zorn über das Verhalten der nachgeborenen alten Menschen so sehr, dass er alle bis auf Noah und seine Familie vernichtete. Gott hatte aber ein Einsehen. Er akzeptierte die Unvollkommenheit des Menschen und bekannte nach der Sintflut, dass er so etwas nicht wiederholen will. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will von hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das sagte der Gott, von dem wir nur wenige Seiten vorher in unserer Bibel lesen können, dass er sein Werk, seine Schöpfung betrachtete, alles ansah, was er gemacht hatte und es als sehr gut bewertete. Auch der Verfasser des Epheserbriefes befasst sich mit der erkennbaren Unvollkommenheit des Menschen. Er ist radikal in seiner Kritik und Mahnung. Er fordert von allen Adressaten des Briefes: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Einschneidende Veränderungen, mahnt der Brief an. Für die Adressaten, zu denen ich uns einmal hinzuzähle, ist das sicher leichter gehört als getan. Bedeutet es doch auch, Abschied zu nehmen von vielem, was wir uns gut eingerichtet haben. Altes, bewährtes, vertrautes loslassen und neu beginnen. Das passt schwer in unsere Denkschemata. Wenn wir einem Menschen etwas besonders Freundliches zu seinem Geburtstag, Jubiläum oder auch zum Abschied sagen wollen, dann sagen wir, bleib so, wie du bist. Wir sollen uns auch geschmeichelt fühlen, wenn wir nach längerer Zeit einen Bekannten wieder treffen und uns gesagt wird, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Der Epheserbrief aber sagt, du musst dich verändern, du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Und er stellt die Behauptung auf, diese radikale, den ganzen Menschen betreffende Veränderung ist nicht nur nötig, sie ist auch möglich. Es ist möglich, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit anzuziehen. Gleich wie wir alte Kleider ablegen und neue anziehen. Das, ob oder auch wie man das Ablegen von Kleidern und das Anlegen anderer einen anderen Menschen verändern kann, hat schon seit langer Zeit namhafte Dichter beschäftigt. Denken wir nur an Hans Christian Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern oder an Gottfried Kellers Novelle Kleider machen Leute oder auch an Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick. Wenn man diese Beispiele vor Augen hat oder über eigene Erfahrungen mit neuen Kleidern nachdenkt, merken wir, der Kleiderwechsel hat eine Wirkung. Er macht etwas mit mir, etwas aus mir, aber der Kleiderwechsel verändert nur äußerlich. Er verändert vielleicht meine Wirkung, aber er verändert mich nicht. Der Verfasser des Epheserbriefes verlangt mehr als die äußere Veränderung durch Kleiderwechsel von uns. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den alten Menschen, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das klingt abstrakt und könnte uns hilflos zurücklassen. Der Epheserbrief wird dann aber sehr konkret, indem er ausführt, was geändert werden soll oder muss. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Dass wir nicht lügen sollen, wissen wir von Kindesbeinen an. Aber dann kommen die selbstgerechten und selbstgefertigten Ausnahmeregeln. Es gibt Notlügen. Die müssen erlaubt sein, denn diese Wahrheit kann ich meinem Partner, meiner Partnerin nicht zumuten. Das sollen die Kinder nicht wissen, das belastet sie nur. Von den Lügen, die in der großen Politik zur alternativen Wahrheit werden, will ich gar nicht reden. Redet die Wahrheit, fordert der Verfasser des Epheserbriefes. Er fügt auch eine Begründung an, weil wir untereinander Glieder sind. Ich möchte diese etwas altmodische Formulierung so interpretieren, weil wir das einander schuldig sind, weil wir uns nur auf Augenhöhe begegnen können, weil wir nur so gegenseitig uns vertrauen können. Wahrhaftigkeit ist ein stabiles Fundament für jede Beziehung, die funktionieren soll. In der Familie, im Beruf, in der Freundschaft, in der Politik und ganz sicher auch in Kirche und Gemeinde. Vermeintlich zulässige Ausnahmen sind immer nur Selbstbetrug und sie sind nicht zulässig. Sie kratzen an der Stabilität des Fundaments. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. So lautet der nächste Merkposten für die Briefadressaten. Ich lese diesen Ratschlag so, dass der Zorn selbst noch nichts Verwerfliches ist. Es gibt Dinge und Ereignisse, es gibt Ignoranz, Gleichgültigkeit, kollektives Wegschauen, wachsenden Egoismus. Alles das kann und muss zornig machen. Dieser Zorn kann heilsam sein und Grundlage für Veränderung werden. Er darf aber nicht verletzen, nicht zerstören. Er muss im Rahmen bleiben. Und der beste Rat steht auch im Brief. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das kann auch ein Leitsatz für eine lange, glückliche Ehe sein. Und gebt nicht Raum dem Teufel, ist ein kleiner Zusatz in diesem Ratschlag des Briefschreibers. Den Teufel als Begriff meiden wir in unserem modernisierten Denken. Ersetzen wir ihn, indem wir formulieren, und gebt nicht Raum dem Bösen. Über den Teufel können wir diskutieren, aber das Böse gibt es unter uns und es gibt auch den Bösen. Und das Böse ist nicht nur in den anderen, es ist auch in uns. Empfinden wir nicht manchmal Schadenfreude oder möchten wir nicht manchmal, nicht nur beim Fußball, ein Bein stellen oder bildlich gesprochen den Stuhl wegziehen, auf dem es sich gerade jemand bequem machen will? Mobbing ist von der Schule über den Arbeitsplatz bis ins Altersheim dafür ein neuer Begriff geworden. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann, so lautet der nächste Rat des Briefschreibers. Mir fällt auf, dass er sich hier nicht an alle wendet, sondern nur an die, die gestohlen haben. Diebe sind wir nun doch wirklich nicht alle. Und der Ratschlag Arbeit statt Stehlen scheint mir für die Adressaten von heute auch etwas kurz gegriffen. Der nächste Hinweis des Briefschreibers erreicht dann aber doch wieder alle und einen größeren Adressatenkreis. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, so haben wir es aus den 10 Geboten im Kopf. Am vergangenen Sonntag haben wir sie in der Schriftlösung alle noch einmal gehört. Und auch an die schon erörterte Mahnung, redet die Wahrheit, werden wir erinnert. Ich glaube, wir alle haben Erfahrung damit gemacht, dass etwas erzählt wird, was man als Gerücht abtun kann, das aber verheerende Wirkung erzielt. Wir haben Erinnerungen an Worte, die wir selbst gesagt haben, zu Partnern, zu unseren Kindern, zu Mitarbeitern oder Freunden. Worte, über deren Wirkung wir nicht ausreichend nachgedacht haben. Worte können verletzen, sie können zumindest Gefühle töten. Und sie lassen sich, einmal ausgesprochen, nicht zurückholen. Der griechische Philosoph Sokrates, der schon etwa 500 Jahre vor unserem Briefschreiber gelebt hat, hielt sich einen Menschen vom Leib, der ihm unbedingt etwas erzählen wollte, indem er ihn fragte, ob das, was er erzählen wolle, durch die 3 Siebe gelaufen sei, das Sieb der Wahrheit, das Sieb der Güte und das Sieb, mit dem geprüft wird, ob es notwendig ist, dass du es mir erzählst. Befriedigende Antworten konnte der Mann nicht geben. Also, sagte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder erwiesen war, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Darum redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, meint der Briefschreiber, mit dem wir uns heute beschäftigen. Er fährt fort, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das ist ein Ratschlag, aber auch ein Wunsch. Das alles sei fern von euch. Ich stelle mir vor, dass der Verfasser selbst die Erfahrung gemacht hat, dass es gelingen kann, sich auf die Seite des Guten ziehen zu lassen und eine Kraft in sich selbst zu spüren, mit der man gar nicht mehr gerechnet hat. Es ist ein guter Wunsch an uns alle, uns an diese Erfahrung zu erinnern und uns künftig von ihr leiten zu lassen. Diese persönliche Stimmung krönt er mit dem letzten Satz unseres Predigttextes. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da kommt noch einmal etwas ganz Wichtiges ins Spiel: Vergebung. Wir haben die Regeln gehört, an deren Einhaltung der Briefschreiber erinnert hat. Wir alle sind nicht so vollkommen, dass wir diese Regeln alle und immer einhalten. Regeln, Gesetze, ja selbst die 10 Gebote gibt es nur deshalb, weil es Grenzüberschreitungen gab, die diese Regeln erforderlich machten. Da, wo es keine Verletzungen der Rechte anderer gibt, braucht man keine Gebote, Gesetze, Regeln, um diese Verletzungen für die Zukunft auszuschließen oder zu sanktionieren. Weil wir es nicht schaffen, alle Regeln immer einzuhalten, brauchen wir Vergebung. Wir sind mit unserer Unfähigkeit, alles richtig zu machen, nicht allein. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, schreibt kein Geringerer als der Apostel Paulus im Römerbrief. Weil das so ist, brauchen wir alle Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, beten wir immer und immer wieder und versichern danach, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir wollen also nicht nur Vergebung erwarten, sondern auch gewähren. Manchmal müssen wir auch uns selbst vergeben, um wieder im Reinen mit uns zu sein. Auch eine erlittene Verletzung wird an Schmerz verlieren, wenn wir dem Verursacher vergeben. Und sie wird ohne diese Vergebung nicht ausheilen. Jesus hat oft von Vergebung gesprochen und uns aufgefordert, zu vergeben. Nicht 7-mal, nicht 70-mal, sondern 7-mal 70-mal. Vergebung erfordert aber auch, dass derjenige, dem sie gewährt wird, die feste Absicht hat, sein Verhalten zu ändern. Vergebung ist nicht der Freibrief für ein Weiter-so. Sie erfordert ein Zusammenwirken zwischen dem Regelverletzer und dem Vergebenden, also auch zwischen den Menschen und Gott. So kommen wir auf die Ausgangsüberlegung zurück. Konfrontiert uns der Briefschreiber mit einer nachdrücklichen Moralpredigt oder ist das Geschriebene auch, vielleicht sogar eher, ein Mutmachtext? Es wird uns schon mächtig ins Gewissen geredet, aber Moralpredigt, das wäre ja auch nichts Schlimmes an sich, aber ich finde, dieser Text kann auch Mut machen. Der Verfasser beschränkt sich nicht darauf, uns etwas vorzuhalten, was wir ja eigentlich alle längst wissen. Wir wissen ja, was wir falsch machen, was wir falsch gemacht haben. Dieses Wissen allein gibt uns aber noch nicht die Kraft, künftig alles richtig zu machen. Deshalb glaube ich, das die Regeln, an deren Einhaltung der Briefschreiber erinnert, uns bewusst sein sollen und bewusst machen sollen, was wir verkehrt machen können. Aber sie sollen uns nicht gängeln, sie wollen uns auch nicht gängeln. Sie wollen uns nicht die Freude am Leben verderben. Wir dürfen Spaß haben, wir dürfen unser Leben genießen, aber wir sollen dabei die gegebenen Regeln einhalten. Wir sollen aufeinander Acht geben, besonders auch in diesen beunruhigenden Corona-Zeiten, in denen die Beachtung von Regeln von Tag zu Tag wieder neu an Bedeutung gewinnt und absolut lebenswichtig sein kann. Darum seid achtsam untereinander oder mit dem Predigttext, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Wir danken dir, Gott, dass du unter uns Gemeinschaft stiftest. Lass uns aufeinander Acht haben und einander ernst nehmen. Lass es für uns selbstverständlich werden, uns anzunehmen, so wie wir sind. Lass uns einander als Schwestern und Brüder begegnen. Lass uns unsere Unterschiedlichkeit als Reichtum erkennen und austauschen. Lass uns auch bei Meinungsunterschieden im Gespräch bleiben. Wir freuen uns über alles, was uns gelungen ist, was du uns gelingen lassen hast. Vollende, was unvollkommen blieb. Rücke zurecht, was wir falsch gemacht haben. Vergib, wo wir versagt haben. Gib uns nicht auf, wenn Zweifel uns umtreiben. Lass unsere Gemeinde Zeichen für deine Liebe, Gnade und Treue sein. Segne alle Aktivitäten der Einzelnen und der Gruppen und Kreise unserer Gemeindepflegestation und des Presbyteriums. Begleite alle, die sich in dieser Zeit für andere einsetzen, um deren Genesung kämpfen und gegen die Einsamkeit wirken. Begleite unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen während ihrer Herbstferienzeit, die sie gemeinsam statt auf Spiekeroog hier in Bielefeld in unserer Kirche verbringen. Segne ihr Zusammensein und ihre Arbeit und lass sie gesund bleiben. Geleite uns alle durch die kommende Woche, durch diese wieder bedrohlicher gewordene Pandemiezeit, durch unser Leben. Tröste und begleite alle, die von Sorgen um ihre Gesundheit geplagt werden, die voll Trauer sind oder vor großer Leere stehen. Wir beenden unser Gebet, indem wir gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.